Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily.
Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Philipp Triebel ist bei uns zu Gast, der Co-Gründer von SellerX. Und ihr wisst ja, SellerX ist ein Unternehmen, das so richtig Rückenwind hat gerade. Wir reden über den Trasio-Markt oder die Trasio-Klone, die Amazon-Aggregatoren. Also ihr wisst, es geht darum, bekannte Marken oder Produkthersteller auf Amazon aufzukaufen und sie in ein neues, ja, ich weiß nicht, synergetisches Konzept zu integrieren, wo man versucht, noch viel mehr aus diesen Marken herauszuholen. Und warum das funktionieren kann und warum das so eine richtig gute Idee scheinbar ist, das erklärt uns Philipp jetzt wirklich sehr, sehr ausführlich. Ist ein ganz, ganz tolles Gespräch vor dem Hintergrund einer 500-Millionen-Dollar-Runde. Also ihr seht schon, da ist richtig Druck auf dem Kessel. Bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis auf die weitere Folge nachher. Um 16 Uhr ist bei uns zu Gast Alexander Giesecke, der Co-Gründer und CEO von Simple Club. Und die Eltern unter euch, oder zumindest die mit schulpflichtigen Kindern, werden gerade die Ohren spitzen, weil der Name wahrscheinlich schon so eine Art Household-Begriff geworden ist. Simple Club hat es geschafft, über YouTube eine riesen Reichweite aufzubauen und daraus jetzt ein Unternehmen zu formieren, was um die 100 Mitarbeiter schon hat und gerade eine erweiterte Finanzierungsrunde abgeschlossen hat mit wirklich bemerkenswerten Business Angels. Und die sollen dem Unternehmen erklären und dabei helfen, ein Unicorn zu werden. Unter anderem dabei ist Daniel Kraus, der Mitgründer von Flixbus, dann Christian Hösewig von Schüttflix, Martin Niebelschütz, einer der beiden CoachUp-Gründer, und das gesamte Gründerteam von Sender. Also ihr seht schon, alle Zeichen deuten hier auch Richtung Unicorn. Aber wie gesagt, das Unternehmen ist auch noch viel, viel früher am Markt. Trotzdem ein super cooles Gespräch, das ihr nicht verpassen solltet. Das kommt dann, wie gesagt, um 16 Uhr. So, damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Und dann kommt Philipp Triebel, der Co-Gründer von SellerX.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.
Startup Insider Daily Interview.
Ich freue mich sehr, Philipp Triebel ist hier, der Co-Gründer von SellerX. Hallo Philipp.
Hallo Jan, freut mich.
Ich freue mich auch sehr und erstmal Glückwunsch zu eurem letzten Jahr, würde ich sagen. Das war ja schon irgendwie sehr bemerkenswert, ne?
Danke, ja, war ein spannendes Jahr. Letztes Jahr.
Habe ich den Eindruck und wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, nehme ich mal an, weil wahrscheinlich ist das schon sehr fordernd. Wir sprechen nämlich heute über eine riesengroße Finanzierungsrunde und über eine krasse Akquisition. Aber vielleicht bevor wir darüber sprechen, führ uns nochmal kurz SellerX. Man spricht ja immer von diesen Trasio-Klonen. Fühlt man sich da irgendwie als Unternehmen, die in diesem Segment unterwegs sind, irgendwie angegriffen? Ist man da genervt, weil man eigentlich viel mehr, unique ist und eigene Ansätze hat? Oder ist das schon der Gattungsbegriff?
Nee, überhaupt nicht. Ich meine, Trasio ist wirklich da der Marktführer, der größte Player im Markt, die schon seit knapp 4 Jahren unterwegs sind und haben da unheimlich viel Erfolg gehabt und haben da die Marktführerposition inne und somit haben wir da keine Probleme. Klar gibt es Unterschiede und man differenziert sich von dem Hauptplayer in verschiedenen Bereichen, aber da fühle ich mich jetzt nicht irgendwie beleidigt, als Trasio-Klon gesehen zu werden.
Und der Markt ist aber wahrscheinlich riesig, ne? Vielleicht kannst du es mal ein bisschen durchführen durch euer Modell und den Ansatz und vielleicht dann auch die Differenzierungsmerkmale, aber vielleicht fangen wir mal mit dem Modell an. Wir reden über das Amazon FBA Business primär. Es beginnt aber jetzt, glaube ich, auch noch in anderen Bereichen, ne? So Shopify Modelle habe ich auch schon gesehen. Vielleicht kannst du uns da mal kurz durchführen.
Ja, klar, gerne. Also im Grunde genommen ist es ein E-Commerce Rollup, wo die meisten Player im Anfangsstadium sehr fokussiert sind auf Amazon-Händler, die wirklich primär auf Amazon-Marktplätzen verkaufen, primär FBA, das ist Fulfillment bei Amazon, wo Amazon die Fulfillment macht, also sobald die Produkte in Amazons Fulfillment-Centers ankommen, handelt quasi Amazon den Rest. Picking, Packing, das Shipping an die Kunden, Returns, Customer Service, alles macht Amazon. Man kann natürlich aber auch FBM machen, das ist, wo dann der Merchant selbst das Fulfillment macht und die Produkte selbst an die Kunden liefert. Aber im Endeffekt geht es darum, Amazon-Händler zu kaufen oder auch andere E-Commerce-Players, dann dort natürlich durch Synergien zu heben, die weiter den Wachstum anzukurbeln, Strukturen, Infrastruktur aufzubauen, um wirklich das Wachstum einfach zu beschleunigen. Da gibt es einmal Operational Efficiencies, da kann man in andere geografisch expandieren, dann die Businesses auf andere Marktplätze, auf andere Kanäle, neue Produkte launchen. Also gibt es sehr, sehr viel, was man da machen kann. Und wenn man die gesamte Struktur hat und dann auch ein Volumen hat, dann kann man einfach die Businesses weiter wachsen lassen und natürlich auch auf der Kostenseite hat man unheimlich viele Synergien, die man heben kann. Und das ist sozusagen die Möglichkeit, eigentlich ein Portfolio von Consumer Brands zu kaufen. Und anstatt die Brands selbst von neuem aufzubauen, was extrem schwierig ist und extrem teuer ist, weil es wirklich sehr schwierig ist, die Unit Economics, also die Customer Acquisition Cost und den Lifetime Value, da das irgendwie hinzubekommen, weil es einfach sehr, sehr teuer ist, Kunden zu akquirieren. Ne? Und deshalb ist es so schwierig, ganz neue D2C-Brands, Direct-to-Consumer-Brands aufzubauen. Und den Ansatz, den wir und andere Aggregators nehmen, ist, dass wir anstatt die Brands vom Scratch aufzubauen, dass wir die wirklich Produkte, die schon erfolgreich auf Amazon oder anderen Marktplätzen verkauft werden, aufkaufen und dann die weiterentwickeln. Also wo wir wirklich sicher sind, das sind Produkte, die haben Product Market Fit gefunden. Ne? Kunden mögen die anhand der, auf Basis der Reviews, kann man ja gut sehen auf Amazon, anhand der Ratings, welche Produkte da gut performen und die Kunden mögen. Und die sind natürlich dann so das Ziel für die Akquisition, ne, von den Aggregators, die man dann aufkaufen kann und dann weiter wachsen lassen.
Und ihr seid dann hinterher Marken-Owner oder Produkt-Owner und habt dann quasi entweder, möglicherweise sind das Single-Product-Unternehmen oder vielleicht auch mit mehreren Produkten zum Teil wahrscheinlich. Ne?
Genau, absolut.
Und habt ihr da ein klares Profil, ein klares Suchprofil oder nimmt man erstmal alles, was dann irgendwie so bestimmten Datenkriterien entspricht?
Ja klar, man schaut sich natürlich so die Größe der Business an, die Kategorien. Also wir sind da fokussieren uns da auf Evergreen-Produktkategorien im Household, in der Küche, im Garten, Tierzubehör, Kunstzubehör, solches eigentlich Sachen, die Kunden ja noch in 5 oder 10 Jahren auch noch kaufen. Wir sind dann, schauen jetzt nicht zum Beispiel auf Kleidung, die wirklich sehr trendy sind oder elektronische Geräte, die ja auch eine befristete Lebensdauer haben. Also da Evergreen Produktkategorien, eine bestimmte Größe müssen die erreicht haben, eine Profitabilität, Potenzial für Wachstum und natürlich ganz wichtig, wirklich absolut hochqualitative Produkte anhand der ganzen der Reviews und Ratings, die man auf Amazon bekommen kann.
Und damit wir vielleicht ein bisschen konkreter werden, können wir das mal vielleicht an einem Produkt von euch durchspielen, was ihr gekauft habt? Also wie dieser ganze Prozess läuft, wie ihr das entdeckt habt und wie ihr das vielleicht jetzt auch integriert und weiterentwickelt?
Klar, also es gibt eine Brand, können wir vielleicht mit der ersten Brand anfangen. Das ist ein Händler, der Kunstzubehör verkauft. Stifte, Malpinsel, Farbe, Aquarellpapier, solche Sachen. Mhm. Den haben wir gefunden, also haben wir direkt angesprochen, den Händler haben wir gefunden, direkt Outreach gemacht, sind da ins Gespräch gekommen mit dem Besitzer, der interessiert war am Verkauf und haben dann eine Due Diligence natürlich gemacht zum Unternehmen, also dass die Zahlen auch passen auf der Commercial-Seite, dass wir da Potenzial sehen, den weiter zu wachsen. Die Produkte uns natürlich im Detail angeschaut und haben dann den Händler akquiriert. Typischerweise oder immer haben wir eigentlich 100% des Businesses kaufen wir. Mhm. Gibt es normalerweise auch noch ein Earnout für den Verkäufer, der dann an den Wachstum in den nächsten 12 oder 24 Monaten nach dem Verkauf gebunden ist, dass er da auch noch an der Performance ein bisschen partizipiert, an der Upside partizipiert. Und dann nach einer Übergangsphase, die ist typischerweise 3 Monate, wo wir den Seller in unser Portfolio integrieren und auch das ganze Wissen aufsaugen, was der Verkäufer hat, was jetzt die ganzen Lieferer, Zulieferer anbelangt, die ganze Dynamik in der Nische, in der Produktnische, die Produkte besser zu verstehen. Also da ist schon sehr viel Wissen natürlich, was der Verkäufer da über die Jahre angehäuft hat. Das müssen wir natürlich sozusagen übertragen. Und dann nach einer Übergangsphase übernehmen wir die kompletten Operations. Also wir haben intern ein Brand-Management-Team aufgebaut, wo wir einen Brand-Manager haben, der dann wirklich verantwortlich ist für die gesamte Brand, auch die Financial Performance von der Brand, und dann mit Marketing-Experten, Supply-Chain-Experten, Inventory-Management, Logistik, Content, also Fotografen, Videografen, Copywriters zusammenarbeitet, um die Brands weiter auszubauen, in andere Regionen zu expandieren, auf anderen Kanälen die Produkte zu platzieren, vielleicht noch weitere Produkte zu launchen. Das können jetzt irgendwie Varianten sein, vielleicht andere Farbe und andere Größen, aber auch ganz andere Produkte unter dieser Brand. Also da geht es dann darum, wirklich den Wachstum voranzutreiben.
Finde ich hochspannend, finde ich extrem komplex, muss ich sagen. Ja, und ich frage mich jetzt gerade, wo da eure Limitierung, wo sind denn da die Grenzen? Also vielleicht fangen wir nochmal von vorne an. Also der Händler, mit dem ihr sprecht bei Amazon, du sagst jetzt, er muss bereit sein zum Verkauf. Das muss erstmal ein Produkt sein, was er selbst entwickelt hat, oder kann er dann auch, es gibt ja so ganz viele, die auf Alibaba irgendwas einkaufen und dann einfach durchschleusen. Das ist wahrscheinlich nicht in eurem Interesse.
Nee, das nicht. Also muss schon. Also was das Produkt differenziert, sind auch in erster Linie auch die Reviews, die man auf Amazon bekommt. Also oft ist es so, es ist ja jede Produktkategorie oder jede Nische auf Amazon, es gibt unheimlich viele Anbieter von relativ ähnlichen, manchmal auch fast identischen Produkten. Also da sind natürlich, was dann aber differenziert ist, die Anzahl der Reviews, die ein Produkt bekommen hat, weil das ist auch beeinflusst dann auch, wo dann dieses Produkt im Search Engine aufkommt. Also ob das Wert höher rankt, auf der ersten Seite rankt oder auf der zweiten oder dritten oder vierten Seite, wenn du irgendwie ein Produkt eingibst in die Search Bar. Das ist auf der einen Seite natürlich auch so die Defensibilität von den Produkten, ist dieser sogenannte Review-Mode, also wie viele Reviews man bekommt. Aber auf jeden Fall ist natürlich in unserem Interesse, Produkte zu erwerben oder Portfolios von Produkten oder Brands zu kaufen, die wirklich da schon viel, die jetzt nicht einfach mal einen Supplier in China gefunden haben und dann das Produkt auf Amazon verkaufen, sondern da Iterationen gemacht haben, die Produkte verbessert haben auf Basis von Feedback von den Kunden und auch idealerweise, es hängt ein bisschen von der Kategorie ab, natürlich auch irgendwas wirklich Einzigartiges hat, also sich unterscheidet von anderen Produkten in einer bestimmten Nische. Das kann auch so weit gehen, dass man bestimmte Patente dann auf irgendwelche Produkteigenschaften hat oder eine Technologie hat, entdeckt hat. Das ist natürlich jetzt im Kunstzubehör, hast du jetzt nicht irgendwelche Patente, aber es muss schon irgendwie ein bisschen was Einzigartiges da sein, aber hängt wirklich sehr von der Kategorie ab. Manche sind da wirklich ein bisschen mehr so commoditized. In manchen Kategorien kannst du dich da deutlich einfacher unterscheiden.
Und jetzt verstehe ich richtig, also ihr habt jetzt sehr datengetrieben wahrscheinlich ausgelesen, dass das hier jetzt jetzt in dem Bereich, im Kunstbereich, Kunstzubehörbereich, da gab es jetzt mehrere Händler, die ihr spannend fandet, und jetzt seid ihr an die rangetreten und habt die dann gefragt, ob sie ihr Business verkaufen wollen. Und also wie reagieren die dann? Weil das ist ja jetzt nicht die alltäglichste Frage, vielleicht ist sie mittlerweile alltäglich, aber wahrscheinlich früher war das ja wahrscheinlich jetzt nicht so, dass man jeden Tag eine Frage bekommen hat, ob man sein Business verkaufen möchte und dann vielleicht auch noch zu welchem Preis, ne?
Ja, nee, stimmt. Also es war auch wirklich bis vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, klar, war es jetzt vielen Händlern auf Amazon gar nicht bekannt, dass sie überhaupt ihr Business verkaufen können. Also es ist wirklich ein relativ neuer Trend. Und ja, sind natürlich auch nicht alle bereit, immer zu verkaufen, weil man auch viele natürlich auch noch Potenzial sehen, das erstmal weiter groß zu machen und weiter zu wachsen, bevor sie es verkaufen wollen. Aber es ist auch schon so, dass viele auch schon an bestimmten Punkten angekommen sind, wo es natürlich schon komplexer wird. Und da ist ziemlich viel Stress da involviert mit irgendwelchen Supply Chain Issues. Es ist auch relativ teuer, eine E-Commerce Brand wachsen zu lassen. Das verschlingt sehr viel Kapital in Working Capital. Also musst du ja wirklich immer Produkte bestellen. Teilweise hast du da irgendwie 2 Monate eine Produktions-Lead-Time, dann ist es nochmal 2-3 Monate auf dem Containerschiff, bis es dann in Europa oder in den USA ist. Also da musst du sehr, sehr viel Lager aufbauen, was sehr teuer ist, wenn du wachsen willst. Also da gibt es oft, dann kommen die Händler an einen Punkt, wo sie sagen, ja, das ist mir jetzt zu stressig, das ist zu komplex, um das zum nächsten Level zu bekommen. Da müsste ich jetzt vielleicht auch ein paar Leute, Mitarbeiter einstellen, will ich nicht. Da habe ich da irgendwie fixe Kosten, will ich nicht. Ich muss das ja aus meiner eigenen Tasche alles zahlen. Da muss ich noch investieren, das ist viel Geld in Lagerbestand, den aufbauen. Dann gibt es da irgendwelche Delays, jetzt auch Covid-bedingt, irgendwelche Containerpreise nach oben gegangen, irgendwelche Verspätungen gibt es bei den Lieferungen. Das ist jetzt auch nicht so ohne und wird relativ schnell ziemlich komplex. Und da sind dann auch schon viele Händler am Punkt angekommen, wo sie dankbar sind, das irgendwie auch anderen zu übergeben und natürlich dann auch für ihre harte Arbeit und Mühen auch belohnt zu werden. Also das ist natürlich auch schon wirklich ein sehr guter Exit, wo wirklich einfach auch wirklich viel Geld dann in die Tasche der Verkäufer fließt, um sie für die ganze Arbeit zu belohnen. Und es ist ja auch nicht so, dass sie unbedingt ihr Baby ganz abgeben. Also da sind die teilweise noch über einen Earnout incentiviert und wir haben noch einige Verkäufer, die dann auch weiter an Bord bleiben, über 1-2 Jahre und wirklich noch mit Fulltime mitarbeiten.
Obwohl sie nicht mehr die 100, also du sagst es ja vorhin, ihr habt die 100%, aber dann sind sie trotzdem noch dabei, meinst du?
Also genau, Angestellte quasi, ja? Ja, genau. Es ist wirklich, es ist so Case by Case, es ist unterschiedlich, aber in einigen Fällen sind die Verkäufer wirklich auf jeden Fall noch ein Jahr, vielleicht 2 Jahre auch mit dabei, manchmal auch ganz Vollzeit als im Team von Seller X mit dabei. Mhm. Aber das ist wirklich hängt so wirklich von den Präferenzen von dem einzelnen Verkäufer auch ab. Manche wollen auch wirklich einfach sich einem neuen Projekt widmen, haben andere Pläne, wollen irgendwo hinziehen, wollen was anderes machen, wollen in Rente gehen oder ein neues Business aufbauen und sind happy, da noch eine 3 Monate Übergangsphase mitzumachen, aber wollen dann sich irgendwie anderen Projekten widmen.
Ich weiß jetzt nicht, wie sehr du dir in die Karten gucken lassen möchtest oder wie sehr transparent man da sein kann, aber wie identifiziert man denn den fairen Preis, also für beide Seiten? Was ist denn für euch so eine Range oder die Orientierungspunkte, auf die ihr schaut, und was ist denn für den Händler hinterher akzeptabel? Also, oder hat man da vielleicht auch zum Teil Vorstellungen, die komplett jenseits von Gut und Böse sind, die dann einfach gar nicht funktionieren?
Ja, aber da gibt es jetzt mittlerweile schon sehr, sehr viele Transaktionen in dem Markt passiert. Es sind ja einige unterwegs, da gibt es wirklich so, ja, mittlerweile so Marktpreise. Natürlich ist dann, die sind meistens so ein Faktor auf den Profit des Businesses. Der Faktor, also der Multiple, hängt dann wirklich davon ab, von der Größe des Businesses, von der Produktportfolio, hast du ein Produkt oder hast du irgendwie mehrere Produkte, gibt es wie viel Potenzial, wie schnell ist das Wachstum, was ist das Potenzial für zukünftiges Wachstum von dem Business, wie stark ist da die Competitive Dynamics, was ist das Margenprofil, also der Faktor hängt da von vielen dieser Punkte ab. Aber da gibt es schon, da haben die meisten Verkäufer mittlerweile wirklich ein ganz gutes Verständnis, was so da im Markt üblich ist und was man da für einen Kaufpreis erwarten kann.
Und du hast gerade gesagt, einige unterwegs, vielleicht mal einen Blick auf euren Wettbewerb oder ihr seid dann eben einer von mehreren. Wie sehr unterscheiden sich die Leute oder die einzelnen Unternehmen und hat das dazu geführt, dass die Preise eben auch, dass sie angestiegen sind? Ist das also so ein Wandel vom, ich weiß nicht, Verkäufermarkt zum Käufermarkt, nee, Käufermarkt zum Verkäufermarkt oder wie ist das gerade?
Ja, natürlich, also ich meine, viel Kapital ist in den Bereich geflossen und das hat die Kaufpreise nach oben getrieben, ganz klar. Ist aber wirklich seit so dritten Quartal letzten Jahres da wirklich irgendwie so ein Plateau erreicht. Also da sehen wir jetzt nicht die Preise weiter, dass sie weiter steigen. Gibt's einige Player in dem Bereich. Dann differenziert man sich, gibt's verschiedene Möglichkeiten, wie man sich da differenziert. Wie den Weg, den wir gegangen sind, hängt auch ein bisschen mit der Akquisition zusammen, die wir getätigt haben im Dezember letzten Jahres, wo wir einen der größten Amazon-Händler in ganz Europa oder eigentlich weltweit gekauft haben mit über 100 Millionen Euro an Umsatz, die wirklich eine unglaubliche operationelle Infrastruktur aufgebaut haben. Sowohl in Deutschland, Europa als auch in China, wo sie zum Beispiel ein 70-köpfiges Sourcing-Team, was die direkten Beziehungen und Relationship mit den ganzen Suppliers in China hat, wo das dann nicht mehr über irgendwelche Agents geht, sondern direkte Relationships bestehen zu den Suppliers. Dann haben die eine gesamte Warehouse Infrastruktur. Also haben die ganzen haben Lagerhallen sowohl in China als auch in Europa, was natürlich dann auch Kostenvorteile hat. Und die dann eine andere Sache ist, die haben wirklich was über die Jahre aufgebaut, wo sie unheimlich viele Produkte entwickeln können und launchen können. Die launchen bis zu 1000 neue Produkte jeden Monat. Was wirklich kompliziert ist, da braucht man auf der einen Seite viel Automatisierung, viel Technologie dahinter, da brauchst du aber auch die ganze Logistik, Supply Chain Infrastruktur, da brauchst du die Relationships zu den Suppliers, dass du da nicht so hohe, dass du da ziemlich niedrige Minimum Order Quantities hast, um das überhaupt möglich zu machen. Und da haben wir mittlerweile schon wirklich, ich denke mal, 2 Jahre gewonnen, ne, in unserer Entwicklung als Firma. Uns gibt es ja erst seit knapp 18 Monaten. Ne, und durch die Akquisition von KW bringt uns das operationell ganz, ganz weit nach vorne und erlaubt uns da auch erhebliche Kostenvorteile zu haben gegenüber anderen Players und einfach auf der Supply Chain einfach da wirklich sehr robust aufgestellt zu sein.
Also KW-Commerce kennt man ja in Deutschland auch. Die haben wirklich, haben immer wieder für Aufmerksamkeit gesorgt, weil sie sich wirklich toll entwickelt haben. Aber was du gerade erzählt hast mit 1000 Produkten da am Stück, die man released, das klingt jetzt fast, als würde es eher nicht zu euch passen, oder? Weil ihr ja auf diese hohe Qualität achtet. Und ich meine, Masse ist ja jetzt nicht zwangsläufig ein Indikator für Qualität, oder?
Ja, doch, aber also es ist wirklich ein Wachstumskanal, sind wirklich neue Produkte zu launchen. Das sind ja nicht nur Produkte, man muss dazu sagen, das sind auch viele Variationen von Produkten. Also zum Beispiel, wenn du ein Beispiel hast, eine schwarze Hundeleine, hast aber nur in schwarz, du solltest wirklich auch noch einfach diese gleiche Hundeleine in 10 oder 20 weiteren Farben anbieten.
Also dieses Thema SKUs, ne? Ist das wahrscheinlich einfach.
Genau, genau, das ist so ein Parent-SKU, wo du darunter verschiedene Child-SKUs hast unter einer Parent-SKUs und da macht es schon Sinn, verschiedene Variationen anzubieten und das zähle ich jetzt auch so zu neuen Produkten. Also bei uns unter Product-Launches sind es jetzt nicht komplett neue Produkte, sondern auch sehr, sehr viele einfach Variationen.
Du, das ist vielleicht eine gute Brücke mal zu euren Anfangstagen. Vielleicht kannst du mal kurz was zu eurem Team sagen, weil ich habe gesehen, der Jens Wasel heißt der, glaube ich, ne, der Gründer von KW-Commerce, war ja auch euer Business Angel am Anfang, ne?
Und, ja, genau. Also Jens Wasel und auch Max Kronberg, das sind die beiden Gründer von KW-Commerce. Die haben das 2012 gegründet und über einen Investor haben wir da direkt die Introduction zu denen bekommen. Ganz am Anfang, wir haben im Herbst 2020 angefangen und da haben wir auch Max und Jens kennengelernt von KW und die auch als Angel-Investoren mit in unserer ersten Seed-Runde im September 2020 sind die mit als Angel-Investoren mit reingekommen und seitdem haben wir da wirklich eine super Relationship mit denen aufgebaut und die besser kennengelernt, haben uns da auch enorm geholfen in der Anfangsphase. Weiß ich noch, als wir die ersten Akquisitionen getätigt haben, haben die uns wirklich auch mit der Due Diligence geholfen und da viel Ratschläge gegeben, Feedback gegeben und uns da wirklich enorm geholfen. Aber über die letzten 12, 18 Monate ist da wirklich eine enge Working Relationship entstanden, auch eine Freundschaft entstanden, wo wir uns gegenseitig besser kennengelernt haben und dann einfach letzten Sommer gesehen haben, das macht Sinn, auch von der strategischen Seite auch da zusammenzugehen und gemeinsame Wege zu gehen, um da wirklich einen richtig großen Global Player aufzubauen. Ne? Und so ist das entstanden. Also das war wichtig, dass wir auch uns gegenseitig schon seit längerem kannten. Ne? Und da das so ein gewisses Vertrauen war schon da. Und da haben wir natürlich viele Gespräche gehabt und haben dann im Endeffekt entschlossen, dass das wirklich unheimlich viel Sinn macht, aus strategischer Sicht da uns zusammenzuschließen und gemeinsam ein cooles Business aufzubauen.
Ja, aber jetzt sagst du zusammenschließen, weil ich habe in der Pressemeldung gesehen Übernahme und ich habe mich jetzt gefragt bei dir, was du gerade beschreibst, deswegen auch dieser Hinweis auf die Anfangstage, weil ich finde das ja ganz interessant, jetzt kommt ihr da so an mit so einem Blinker links, ne, und überholt die und übernehmt die und das finde ich, wie fühlt sich das für so ein KW-Commerce an?
Nee, also das ist, also klar, es ist eine Akquisition, aber aus Teams Sicht, Perspektive ist es wirklich ein Merger. Also okay. Es ist wirklich ein Zusammenschluss. Max und Jens, die Gründer von KW Commerce, sind ja auch Teil des Senior Leaderships. Zusammen mit meinem Mitgründer Malte und mir sind wir da zu viert als Senior Leadership von der Combined Entity jetzt unterwegs. Und da hat jeder wirklich auch seinen eigenen Aufgabenbereich, seinen eigenen die Departments, für die er verantwortlich ist. Also und auch von den Teams her ist es wirklich ein Zusammenschluss, wo wir da wie ein Merger eigentlich zu sehen und da jetzt gemeinsam zusammen Vollgas geben.
Und das war das, was du auch vorhin meintest mit, ihr habt jetzt 2 Jahre gewonnen quasi.
Ja, genau. Also diese gesamte operationelle Infrastruktur und Warehouse-Infrastruktur, das aufzubauen, klar, das kann man machen, ne? Das dauert einfach. Das machst du nicht innerhalb von ein paar Monaten. Also man ist ja hier in dem Bereich, auch wir haben schon wirklich ein sehr großes Team aufgebaut. Wir sind ja selbst auch vor KW waren wir auf über 300 Mitarbeiter schon, sind wir gewachsen innerhalb von 15 Monaten. Jetzt mit KW sind wir bei knapp 800 mit Mitarbeitern. Ne?
Nach anderthalb Jahren, Wahnsinn.
Ja, nach anderthalb Jahren, ne, ist natürlich wirklich eine Menge. Aber sowas hätte man natürlich jetzt nicht also organisch aufbauen können in so kurzer Zeit. Diese gesamte, auch vor allem die Infrastruktur auch in China, das geht einfach nicht innerhalb von ein paar Monaten. Das dauert einfach Zeit.
Und wir haben ja jetzt gerade über den Wettbewerb gesprochen. Vielleicht nochmal dazu die Frage, wenn jetzt mehrere, also jetzt, ihr arbeitet ja wahrscheinlich alle mit ähnlichen Datenbasissen, ne? Also ihr guckt alle auf die Reviews und ihr guckt wahrscheinlich irgendwie auf die, ich weiß nicht, Rankings und so weiter. Wenn ihr jetzt ähnliche Unternehmen identifiziert zur Übernahme, also ihr und die Mitbewerber von euch, wofür entscheidet sich denn hinterher jemand, der verkaufen möchte? Was sind denn die Kriterien, auf die so jemand achtet? Ist es hinterher nur der Preis oder ist es die Earnout-Phase oder ist es auch, ich weiß nicht, das Gefühl, seine Marke, was man, sein Lebenswerk an die richtigen Hände zu übergeben oder worauf achtet er?
Ja, alle drei.
Alle drei.
Also, du hast da wirklich die wesentlichen Bestandteile erwähnt. Also klar, Preis ist wichtig, ganz klar. Aber es ist wirklich auch ja, du musst irgendwie, willst dein Baby auch an die richtigen Käufer übergeben, dass die Brand weiter gut aufgehoben ist. Es ist ja auch im Interesse der Verkäufer, die da wirklich so viel Energie, Arbeit, Mühen reingesteckt haben in so ein Business, das überhaupt dahin zu bekommen. Das ist ja wirklich auch nicht leicht. Also ich habe auch wirklich enormen Respekt vor den ganzen Händlern, die wirklich das so ein Business aufbauen und da mal 1, 2, 3, vielleicht 4, 5 Millionen Umsatz generieren, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das ist wirklich verdammt schwierig. Das schafft wirklich nicht jeder. Und dann ist es auch in deren Interesse, wollen die natürlich haben, dass auch die Brand da gut aufgehoben ist und auch weiter gut performt und sich weiterentwickelt. Das ist natürlich in deren Interesse. Sind aber auch natürlich über eine Earnout-Struktur daran interessiert, dass das an einen Käufer geht, deren Business, der wirklich optimal aufgestellt ist, die Brand weiter auszubauen und zu entwickeln und weiter zu wachsen. Also deshalb, da kommt dann natürlich so eine Reputation im Markt, ein Track Record, den man sich aufbaut, ist da auch sehr wichtig, um dann natürlich auch so der Buyer of Choice zu werden. Für einen Verkäufer, falls er oder sie mehrere Optionen hat, an verschiedene mögliche Käufer zu verkaufen.
Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal zurückgehen zu eurem Kunstzubehörhändler, den ihr da akquiriert habt, also wir reden ja jetzt vor dem Hintergrund einer riesen Finanzierungsrunde und du hast gerade gesagt, die Brand weiterzuentwickeln und du hast gesagt, dann kommen dann neue Kanäle dazu, möglicherweise weitere Regionen, Produktdifferenzierung oder Produktvariation und so weiter. Kannst du mal beschreiben, wie ihr mit so einem Produkt jetzt umgeht? Also wie groß ist euer Hebel und euer Einfluss auf dieses einzelne Produkt? Kann man sagen, ihr verdoppelt den bisherigen Umsatz oder ihr verzickfacht den oder in welcher Range spielt sich sowas ab?
Ja, absolut. Also unser Ziel ist es wirklich generell, die Umsätze mindestens zu verdoppeln innerhalb von 2, 3 Jahren vom Business. Hängt natürlich immer wirklich von der konkreten Situation ab, auch wie groß ein Business ist. Ein Business, was 2, 3 Millionen Umsatz macht, kannst du leichter verdoppeln als ein Business, was 50 oder 100 Millionen Umsatz macht. Also insofern hängt das ein bisschen davon ab, aber Wachstum ist wirklich unglaublich wichtig. Also und da haben wir wirklich verschiedene Hebel, haben da auch das Operational, das Know-how, die Expertise, das Team, die Infrastruktur, um da wirklich die ganzen Hebeln, an den ganzen Hebeln sozusagen zu drücken, um da das Wachstum anzukurbeln. Und da haben wir wirklich sehr, sehr viele Erfolge gesehen, schon in den ersten Monaten. Ein paar brauchen ein bisschen länger, zum Beispiel in andere Regionen. zu exportieren, das kannst du jetzt nicht aufgrund der langen Lead Times in der Produktion und in der Lieferung, kannst du jetzt nicht von heute auf morgen in eine andere Region gehen. Also das geht jetzt nicht alles von heute auf morgen. Da kannst du viele operationell auf Amazon verbessern, ob das irgendwie Marketingstrukturen sind oder den Content, die Conversion mit dem Pricing viel machen. Aber was in andere Regionen zu expandieren oder auch neue Produktvarianten zu launchen, das dauert immer ein bisschen Zeit, aber ist natürlich auch ein massiver Hebel, um den Wachstum weiter voranzutreiben.
Ja, ich finde es interessant, was du gerade sagst, dass man kleine Marken logischerweise schneller verdoppeln kann, aber zeitgleich ihr deswegen vielleicht die größeren Marken oder die 50 bis 100 Millionen Umsatzmarken eben außen vor lasst. Weil wenn man so Pareto-mäßig da drauf gucken würde, würde man fast vermuten, es wäre andersrum. Man würde sich eher vielleicht mit der geballten Power, die ihr habt, auf wenige große Marken konzentrieren und hätte dadurch vielleicht noch einen viel größeren Hebel, oder?
Ja, es stimmt, aber es gibt auch deutlich weniger größere Marken. Also es gibt auf Amazon mehrere Millionen an Händler. Die mit Abstand größte Teil macht aber unter 1 Million Umsatz.
Ach so, okay.
Je größer die Händler werden, desto weniger gibt es. Mhm. Also da gibt es wirklich eine begrenzte Anzahl an Händlern. Auf Amazon, klar, gibt es natürlich auch viele andere E-Commerce-Businesses, die auch in Frage kommen als mögliche Targets. Aber 50 Millionen plus Händler gibt es wirklich nicht viele.
Hm. Und diese Kanäle, die ihr dann, also Region ist klar, da schaut man einfach, wo ist jemand nicht vorhanden und wo ist vielleicht Zahlungsbereitschaft und Kundenfit. Aber wie ist das denn mit den weiteren Kanälen? Also es wäre jetzt zum Beispiel raus aus Amazon, vielleicht rein in Shopify, rein in den stationären Handel oder was sind so, oder kriegt dann auch jeder von euch so einen eigenen Webshop noch oder wie ist es? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also einmal gibt es noch andere Marktplätze außerhalb von Amazon, gerade in Europa. Gibt es ja Kaufland, Otto in Deutschland, C-Discount in Frankreich, Boll.com in Holland, Allegro in Polen, da gibt es Walmart in den USA, dann gibt es natürlich eBay, also gibt es verschiedene, da gibt es bestimmt 12 bis 15 Marktplätze weltweit, die relevant sind, die wahrscheinlich so 70-80% aller Kunden weltweit abdecken. Da will man natürlich auf allen sein. Da ist Amazon natürlich einer der führenden Marktplätze, aber da gibt es noch andere. Das ist ein weiterer Kanal. Und die anderen hast du erwähnt, da gibt es direkt D2C, also Shopify, wo du wirklich deine eigenen Webshops hast. Und dann gibt es auch im Endeffekt auch B2B, also dass du wirklich direkt in den Einzelhandel kommst. Ob es jetzt irgendwelche Drogerieketten oder Baumärkte, je nach Produktkategorie. Aber das ist, oder ein Walmart in den USA, also da gibt es natürlich viele mögliche Kanäle auch direkt über Brick and Mortar an den Kunden zu kommen. Das war aber für uns bislang noch nicht im Fokus.
Hm. Und wenn wir jetzt mal über diese 500 Millionen Dollar, das muss man sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, Runde sprechen. Was ist denn jetzt die Fantasie eurer Investoren? Ist das hinterher, weil ihr so ein profitables Business baut oder ist es irgendwie ein sinnvoller Exit-Kanal, weil sich dieser Markt irgendwann konsolidiert, weil Trasio irgendwann im Zuge seiner internationale Expansion alle aufkaufen wird, weil der Börsengang lockt? Oder wie ist da die Fantasie?
Also die Fantasie ist einfach, dass man hier wirklich ein sehr, sehr großes Business aufbauen kann, das auch profitabel ist. Also die einzelnen Businesses, die wir kaufen, die sind ja alle profitabel. Mhm. Klar bauen wir Overhead auf, aber du bist einfach hier, ist wirklich der Weg, wirklich ein sehr profitables Business aufzubauen, ist da und schon in der frühen Phase. Du brauchst es nicht irgendwie in drei, vier, fünf Jahren sind wir irgendwann mal profitabel. Nein, wir sind jetzt schon profitabel. Mhm. Also, und trotz des schnellen Wachstums. Und das ist einfach, was du hier wirklich aufbauen kannst, was wirklich sehr, sehr schwierig ist, das komplett organisch. Ist eigentlich unmöglich, das organisch zu schaffen. Das kannst du eigentlich nur so schnell schaffen, in so kurzer Zeit, wenn du auch inorganisch wächst. Und ja, da gibt es einfach sehen Investoren und natürlich auch wir wirklich ein Riesenpotenzial, da wirklich in relativ kurzer Zeit wirklich ein sehr, sehr großes, nachhaltiges, profitables Business aufzubauen, was man natürlich dann auch an die Börse bringen kann.
Hm. Der Jochen Krisch von Exciting Commerce hat mal gesagt, dieser ganze Trasio-Bereich, den findet er persönlich, also das ist eine persönliche Einschätzung, einfach relativ langweilig, weil der irgendwie so vorhersagbar ist. Ne? Aber zeitgleich, wenn ich dir jetzt so zuhöre und diese ganzen einzelnen Stellschrauben mir angucke, wahrscheinlich muss, das besticht ja dann hinterher von Operational Excellence, die da wahrscheinlich gefragt ist. Ne? Also man muss wahrscheinlich sehr detailversessen sein und jeden dieser einzelnen Bereiche komplett, perfektionieren, oder?
Ja, absolut, 100%. Also Operation Excellence, das A und O. Mhm. In jedem Bereich, im Supply Chain, im Marketing-Bereich, im Brand-Management-Bereich, aber auch im Akquisitionsbereich. Da gibt es ja auch so Strukturen, die du aufbauen musst. Da musst du wirklich sehr diligent sein in dem Due Diligence-Prozess. Da wirklich die ganzen... Da dürfen die auch keine Fehler passieren. Also das geht eigentlich wirklich durch das Business hinweg, ist Operational Excellence wirklich absolut key. Technologie auch, Technology auch. Ganzen Automatisierung, das ist, macht ja Amazon, ne? Ist da so der Vorreiter an Automatisierung. Ne? Da gibt es bei uns auch unglaublich viel Potenzial in ganz verschiedenen Bereichen, ne? Da Sachen zu automatisieren.
Und trotzdem ist es so, dass ihr auch irgendwie, also gibt es da auch Herausforderungen oder Dinge, die dich irgendwie, die dir Sorgen bereiten, schlaflose Nächte oder sowas? Oder ist das, weil das klingt so relativ straight. Man malt das irgendwie einmal an einem riesengroßen Whiteboard alles auf, ne? Und sagt, jetzt müssen wir hier irgendwie, du hast vorhin gesagt, hier kommt eine Fotoabteilung, da kommt ein Brandmanagement-Team und so weiter. Das kann man sich ja irgendwie alles relativ gut schon überlegen, so auf der großen Skala. Wo entstehen die Herausforderungen?
Ja, ich meine, schnelles Wachstum ist immer eine Herausforderung. Also auch schnell ein Team aufzubauen, Strukturen zu schaffen, das auch da effizient zu gestalten, die richtigen Leute zu finden in den verschiedenen Bereichen. Also das ist nicht leicht. Also ich glaube, da haben wir natürlich... Das ist eine Herausforderung für jedes Business. Aber klar, wenn man so schnell in so kurzer Zeit auch wächst und auch so schnell dann ein Team aufbauen muss, die dann die Businesses ja auch dann weiterführen werden. Und wir übernehmen ja die gesamten Operations von den Businesses. Wir sind ja nicht ein Private Equity Fonds, wo die Businesses kaufen und das Management-Team von den ganzen Businesses leitet weiter die ganzen Operations. Das ist ja hier nicht der Fall. Hier werden wir komplett, die werden komplett integriert und von uns gemanagt und weitergeführt. Also das ist so vom Staffing her, vom Team-Aspekt natürlich wirklich ein Challenge, das in so kurzer Zeit natürlich aufzubauen und das wird auch so weitergehen.
Ich hatte fast bei dem Stichwort Herausforderung vermutet, dass du oder schlaflose Nächte, dass du vielleicht sagst, die Abhängigkeiten, die bei euch entstehen, sind vielleicht eine gewisse Herausforderung. Ne? Ja, also Amazon und dann hast du vorhin ja auch gesagt, Google Search ist für euch ein wichtiger Kanal. Das sind ja, sagen wir, erstmal so externe Abhängigkeiten, die vielleicht hinterher euch auch in eine möglicherweise unkomfortable Situation bringen irgendwann mal, ne?
Ja, aber das bereitet mir jetzt keine schlaflosen Nächte. Also weil im Endeffekt, was wir tun, ist im Interesse von Amazon. Mhm. Also wir sind, Amazon will happy Customers haben, hat zufriedene Kunden, indem sie hochqualitativ hochwertige Produkte zu guten Preisen anbieten und eine gute Customer Experience. Und ja, diesem Interesse, diesem Ziel kommen wir nach. Also wir fokussieren uns auf hochqualitativ hochwertige Produkte, sind preiskompetitiv und sind auch zum Beispiel sehr professionell, was jetzt so der Content anbelangt auf der Amazon-Webseite. Die sind gute Fotos, gute Videos zu sehen. Wir sind natürlich sehr bemüht, die Produkt-Availability hochzuhalten, sodass wir da diese Stockouts vermeiden. Das ist ein Riesenproblem mit den ganzen Händlern, habe ich ja anfänglich gesagt, dass das auch sehr kapitalaufwendig ist, ins Lager zu investieren, um einfach zuzusehen, dass die Produkte auch verfügbar sind, dass man die kaufen kann in den ganzen Fulfillment Centers von Amazon. Da sind wir natürlich ganz anders kapitalisiert und vermeiden irgendwelche Stockouts. Und das ist natürlich im Interesse vom Kunden, im Interesse von Amazon, im Interesse von jedem, ne, dass du diese Stockouts vermeidest. Also generell. Und wenn du FBA machst, ist Amazon ja auch dafür, hat so die ganze Customer Experience in ihrer Hand, was so die ganze Logistik anbelangt. Also da sind wir generell im Interesse von Amazon. Und ein anderer Punkt kommt noch hinzu, dass wir natürlich auch Amazon-Händlern wirklich eine Möglichkeit geben, wirklich ja, Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen und einen Exit zu machen. Und das ist teilweise ein life-changing Event für die Verkäufer, was dann natürlich so das beste Marketing ist, was Amazon machen könnte, um neue Händler auf ihre Plattform zu locken. Das ist ja, was Amazon will. Die wollen mehr und mehr Händler auf ihre Plattform bringen, was dann so die Produktauswahl weiter antreibt, die Produktauswahl für die ganzen Kunden weiter nach oben bringt. Und da gibt es wirklich kaum besseres Marketing, was Amazon machen kann, als zu sagen, okay, kommt auf unsere Plattform. Wenn ihr hier erfolgreich seid und ein Business aufbaut, habt ihr die Möglichkeit, vom Aggregator gekauft zu werden und dann wirklich ein riesen Liquidity-Event zu haben. Also das ist auch, kommt auch noch hinzu, was total bei dir. Interesse ist.
Ja, bin ich total bei dir. Mit Blick auf die Uhr, und ich hätte wirklich noch ganz viele Fragen, aber vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss jetzt nochmal diese Gegenüberstellung der Kanäle Shopify und Amazon, weil ich hatte hier schon verschiedene Gäste, die dann gesagt haben, naja, Amazon ist zeitgleich auch so ein bisschen so eine Blackbox, und was man ja den FMCG-Lern auch immer vorwirft oder was so deren Problem ist, ihr seid ja so ein bisschen, agiert ihr ja wie so ein Unilever oder Procter & Gamble, ne? Mit Direct-to-Consumer kommt man ja viel näher an den Kunden ran. Man hat viel mehr Insights. Ist das nicht hinterher die Strategie, die ihr eigentlich verfolgen müsstet, dass ihr sagt, mehr und mehr runter von Amazon, mehr hin zu euren eigenen Kanälen?
Ja, ich meine, andere eigene Kanäle sind ganz klar, wird auch ganz klar ein Fokus sein, wenn wir als Wachstumsmöglichkeit, aber die Marktplätze kann man einfach nicht unterschätzen. Mhm. Da sind die Kunden. Die Kunden sind auf den Marktplätzen, Kunden sind auf Amazon. Ne? Mhm. Dann musst du auch als E-Commerce-Business auf Amazon sein.
Und
gerade in diesen Produktkategorien, wo wir unterwegs sind, diese Evergreen-Produktkategorien, ne, da gehen die Leute einfach auf die Marktplätze. Größtenteils, da kommst du nicht darum rum. Klar wirst du weiter dich diversifizieren, andere Kanäle aufbauen, aber also wir gehen davon aus, dass Amazon und auch andere Marktplätze da nach wie vor den dominanten Anteil haben an unserem gesamten Umsatz.
Hm. Und jetzt seid ihr ja schon 800 Leute, wahrscheinlich sucht ihr gar keine Mitarbeiter mehr, ne?
Doch, auf jeden Fall. Ja. Wir suchen immer gute Mitarbeiter. Ja. Immer, in wirklich eigentlich fast allen Bereichen auch. Sowohl in Operations, Marketing, im Brand Management, auf der Investmentseite, im Finanzteam, Finance-Team, auf der HR-Seite. Also da gibt es wirklich in jeden Bereichen wirklich Positionen, die wir füllen wollen.
Und an welchen Standorten oder in Berlin oder wo?
Ja, hauptsächlich Berlin. Wir haben noch viele in Deutschland. Wir sind ja 2020 gegründet worden und es sind seitdem ja eigentlich mit der Pandemie aufgewachsen. Hm. Und insofern sind wir auch relativ flexibel. Also wir haben auch in Deutschland einige, die remote arbeiten, die gar nicht in Berlin sitzen. Das ist auch völlig okay für uns. Wir haben ansonsten auch noch Standorte in Europa, in Polen, in Spanien, in London und dann natürlich und dann auch noch in USA, in Miami und in China.
Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Philipp, also ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Dann lass uns zum Schluss nochmal, du weißt ja, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir immer unsere Gäste nochmal bitten, ein Lieblingstool vorzustellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, da würde ich mal was ganz natürlich Spezielles auch für Amazon-Kunden vorschlagen. Und das ist ein Produkt, das heißt Keeper, K-E-E-P-A. Da gibt es auch ein Chrome-Plugin. Ne? Und das ist eigentlich so ein Amazon Price Tracker. Also da kannst du wirklich auf jeden Produkt, was du auf Amazon suchst und kaufen willst, kannst du die Preishistorie sehen. Und das ist einfach unglaublich gut für die Endkunden, um einfach zu sehen, ne? Wenn jetzt irgendwie willst ein Produkt kaufen, hat einen bestimmten Preis, kannst du sehen, okay, hat sich der Preis in der Historie verhalten? Ist der gerade irgendwie besonders teuer? Soll ich das gerade jetzt vielleicht nicht kaufen? Da kann man auch irgendwelche Notifications einstellen, wo du dann benachrichtigt wirst, wenn der Preis wieder nach unten geht, auf einen bestimmten Preis runtergeht und dann vielleicht der beste Zeitpunkt ist, das zu kaufen. Und das Beste ist auch, die Basisversion ist umsonst.
Ist ja auch mega spannend für euch, ne, zu sehen, also wahrscheinlich jetzt, wenn man über eure Due Diligence nachdenkt oder über eure Erstauswahl, zu gucken, wie haben sich Preise verändert im Laufe der Zeit, ne?
Ja, absolut, absolut. Da ist zum Beispiel natürlich gerade im Anfangszeit von der Corona-Pandemie, wenn man da jetzt 2000, so April bis zum Sommer auf jeden Fall 2020 gesehen haben, da sind die Preise enorm angestiegen und in vielen Bereichen auch noch im gesamten Jahr 2020 hoch geblieben. Muss man sich zum Beispiel das ganze Home-Fitness-Equipment zu Hause anschauen. Ich meine, alles, wenn du mal eine Hanteln oder sonst irgendwas kaufen wolltest, hast du wahrscheinlich in 2020 drei, vier, fünfmal so viel gezahlt wie im Jahr 2019. Und da kannst du natürlich, da hat sich natürlich schon die meisten Produkte wieder normalisiert, sind wieder auf ähnlichem Niveau wie vor Corona. Aber da kannst du generell sehen, die Preishistorie. Und das ist natürlich auch für uns in unserem, gebe ich dir vielleicht absolut recht, im Due Diligence-Prozess auch sehr wichtig zu sehen für uns.
Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Vergleiche Business-Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/reviews.
Philipp, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Wir haben jetzt ein bisschen ausführlicher gesprochen. Ich frage jetzt mal nicht, ob wir was vergessen haben, sondern würde einfach sagen, wir vertagen das dann bis zum nächsten Mal, wenn es die nächsten großen Neuigkeiten gibt, ja?
Perfekt, super. Hat mich gefreut, Jan.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Das war Philipp Triebel, der Co-Gründer von Celerix. Und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher um 16 Uhr geht es hier weiter, wie angekündigt, mit Alexander Giesecke, dem Co-Gründer und CEO von Simple Club. Und dann sprechen wir über den Bildungsmarkt und wir sprechen über die wirklich abgefahrene Gründungsgeschichte, wie man über einen YouTube-Kanal kommt, ein richtig großes Bildungsunternehmen aufbaut. Das genau hat Alexander mit seinem Co-Gründer geschafft. Und ja, da haben sie gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen über 1,25 Millionen Euro. Das ist schon die zweite Runde. HV Capital ist schon seit der ersten Runde dabei. Und jetzt kam, wie gesagt, noch ein ganzer Schwung spannender Business Angels dazu. Und ja, jetzt ist das erklärte Ziel, ein Unicorn zu werden. Mal gucken. Also lasst euch überraschen. Nachher um 16 Uhr. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschalten. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.